Markus Haselbachers Leiche war am 21. Oktober um 11.50 Uhr unweit des zweiten Fundortes, der sich auf der anderen Seite des Hügels, auf dem sich der Koglerhof befand, entdeckt worden. Der ermordete Winzer lag im Laderaum seines BMW Kombi auf der umgeklappten Rückbank, berichtete Bergmann. Das Auto stand auf einem Parkplatz eines stillgelegten Gasthofs. Einem Bauern, der morgens und mittags mit dem Traktor vorbeifuhr, kam es seltsam vor, dass der Wagen so lang mitten in der Pampa parkt. »Wo liegt denn der Winzerhof der Haselbachers?« »In Tischen, keine 10 Kilometer vom Leichenfundort entfernt. Jutta konnte die Todeszeit auf den Vorabend zwischen 19 und 22 Uhr eingrenzen. Todesursache war ein tiefer Halsschnitt, der mit einem sehr scharfen Messer oder einem Skalpell zugefügt wurde. Der Täter muss hinter seinem Opfer gestanden sein und die Tatwaffe von links nach rechts über den Hals geführt haben. Demnach ist er ein Rechtshänder.« Bergmann nickte. »Waren Markus Haselbachers Hände ebenfalls amputiert?« »Nein, die Hände waren unversehrt. Dafür haben ihm beide Unterschenkel gefehlt. Die Amputationen wurden oberhalb der Kniegelenke durchgeführt. Nicht gerade nach dem Lehrbuch, meint Jutta. Dennoch ist der Täter sehr sorgfältig und mit einigem anatomischen Know-how vorgegangen.«
»Sorgfältig?«
»Naja, ein Unkundiger hätte einfach eine Säge angesetzt oder mit einer Hacke zugeschlagen und die Gliedmaßen durchtrennt, fertig. In diesem Fall wurde die Haut und das subkutane Fettgewebe mit einem Skalpell oder einem sehr scharfen Ausbeinmesser oder sowas bearbeitet. Ja, beide haben eine gebogene Klinge, die spitz zuläuft. Ebenso wurde die Muskulatur durchtrennt, wobei bei Operationen ein Elektrokauter eingesetzt wird, um die Blutungen in Schach zu halten. Na, das war hier nicht der Fall. Die großen Gefäße wurden durchgeschnitten, allerdings ohne wie bei OPs vorher vernäht zu werden. Ja, war vermutlich schon egal, denn der Patient war zu diesem Zeitpunkt ja schon verblutet. Und die Knochen wurden dann, wie vom Chirurgen, mit einer Knochensäge durchtrennt.
Merkwürdig.
Ja, aber am merkwürdigsten war die Schnittführung. Von den beiden Oberschenkeln wurden Hautlappen entnommen. Normalerweise ist es umgekehrt.
Was heißt umgekehrt?
Also üblicherweise verbleibt bei einer Amputation ein ausreichend großer Hautlappen samt Gewebe, um das Knochenende damit vollständig bedecken zu können. Ja, dieser Lappen verheilt dann zum Stumpf, und der in weiterer Folge in der Prothese sitzt. Bei Haselbachers Leiche hat dieser nicht nur gefehlt, sondern es wurden oberhalb der Amputationsstelle solche Teile entfernt, als würde man die abgetrennten Gliedmassen damit bedecken wollen.
Sandra runzelte die Stirn.
Das ist wirklich seltsam und legt nahe, dass wir es mit einem medizinisch geschulten Täter zu tun haben.
Kann gut sein.
Ein Arzt oder Pfleger, eine Krankenschwester, überlegte Sandra laut. Oder eine Hebamme?
Geh, du traust diese Daten doch nicht etwa Waltraud Krenz zu.
Ja, nicht wirklich. Einmal abgesehen vom fehlenden Mordmotiv, warum sollte sie die zweite Leiche im Laub verscharren, um sie nach Tagen wieder aufzufinden und die Polizei zu verständigen? Vor allem aber, wie soll sie den Transport der Leiche bewerkstelligt haben? Allem Anschein nach ist der Mann an einem anderen Platz als am Fundort verblutet. War das bei Haselbach eigentlich auch der Fall?
Yep. Darüber hinaus konnte das Labor Chloroformrückstände in seiner Leiche nachweisen.
Ja, dafür hat die restliche Blutmenge noch ausgereicht. Wir müssen demnach davon ausgehen, dass das Opfer betäubt wurde, bevor es starb und ausblutete. Und danach wurde amputiert.
Aber nicht in seinem Wagen, vermutete Sandra.
Ausgeschlossen bei dieser Spurenlage, bestätigte Bergmann. Die Kriminaltechnik konnte ein paar Fingerabdrücke und Haare von Haselbacher und zwei seiner Bekannten, die irgendwann einmal mitgefahren sind, sicherstellen, aber kaum Blut.
Dann sind also sowohl die beiden Morde als auch die Amputationen woanders erfolgt.
Wäre noch zu klären, wie die Leichen an die Fundorte gelangt sind.
Im ersten Fall mit dem Auto des Opfers. Ansonsten konnten auf dem Parkplatz keine relevanten Spuren sichergestellt werden.
Und wie ist die Leiche in den Laderaum gekommen?
Wie schwer war der Mann ohne seine Beine und kaum noch Blut im Körper? Fragte Sandra.
Ja, restlos ausgeblutet war seine Leiche nicht. Ein wenig Blut verbleibt immer im Körper.
Ja, ein Unterschenkel samt Fuß wiegt an die 6 bis 7 Kilogramm. Ohne diese und ohne die etwa 5 Liter Blut, die der Leiche gefehlt haben, hat er noch immer stolze 75 Kilogramm auf die Waage gebracht.
Haselbacher war ursprünglich 1,90 Meter groß, wusste Bergmann von der letzten Autopsie, der er beigewohnt hatte.
Das ist zu schwer für eine Frau, meinte Sandra. Es sei denn, die Täterin hätte einen Komplizen gehabt. Oder eine Komplizin. Sind die Beine eigentlich aufgefunden worden? Sandra setzte den Blinker. Nein. Sie müssen aber recht muskulös gewesen sein. Haselbacher war Stürmer beim SV Karla. Ein Fußballer? Bergmann nickte. Unterliga Süd. Na, deshalb haben wir die Ermittlungen im Dunstkreis seines Vereins begonnen, für den er am Nachmittag vor seinem Tod gegen Gleisdorf 2 im Einsatz war. Haselbacher hat nach dem Brunch in Neusetz Fußball gespielt? Ja, warum denn nicht? Leistungssport nach dem Essen? Bergmann zuckte mit den Schultern. Er hat doch kaum etwas zu sich genommen, erst später. Jutta hat seinen Mageninhalt untersuchen lassen. Er hat wohl erst abends Schinken, Brot und ein wenig Weißwein zu sich genommen. Aber nochmal zurück zu dem Match. Seine Mannschaft hat verloren, weil Haselbacher einen Elfmeter vergeben und danach auch noch ein Eigentor geschossen hat. Der war wohl nicht sein Tag. Ja, das kann man so sagen, spielte Sandra auf seine Ermordung wenige Stunden später an. Ja, ursprünglich haben wir erwogen, dass ihm sein sportliches Versagen jemand übel genommen hat und er deshalb sterben musste, spekulierte Bergmann über das Tatmotiv. Ziemlich drastische Maßnahme, fand Sandra. Gibt's denn einen Verdächtigen? Bergmann schüttelte den Kopf. Nein. Und nachdem es nun ein weiteres verstümmeltes Mordopfer gibt, dem die Hände fehlen, können wir dieses Tatmotiv wohl getrost ad acta legen. Es sei denn, der Mann war Handballer und hat ebenfalls in einem Match versagt. Sandra warf einen kurzen Seitenblick auf den Chefinspektor. Nichts an seiner Mimik verriet ihr, ob die letzte Bemerkung ernst oder als schlechter Scherz gemeint war. Also erzählte sie ihm, was ihr angesichts der zweiten Leiche im Wald spontan in den Sinn gekommen war. Bergmann überlegte eine Weile, ehe er antwortete. Mir, dass Dieben in manchen Kulturkreisen die Hände amputiert werden, ist mir schon bekannt. Aber die Beine? Sandra setzte erneut den Blinker und verließ den Kreisverkehr. Ja, von Fußamputationen habe ich in diesem Zusammenhang schon gehört. Ich werde mich morgen mal schlau machen. Vielleicht weiß Paul ja mehr über Amputationen im Zusammenhang mit Bestrafungsritualen. Welcher Paul? Bergmann beäugte Sandra von der Seite. Ja, Paul Stadler vom Raubdezernat. Ach, der Stadler. Ich wusste nicht, dass er euch so nahe steht. Ja, tun wir ja gar nicht, widersprach Sandra. Ich habe lediglich ein besseres Namensgedächtnis als du. Dass der Kollege vom Raub sie tatsächlich gern privat getroffen hätte, verschwieg sie Bergmann lieber. Schließlich hatte sie Paul Stadlers Wunsch nicht nachgegeben. Sie hatte sich bei ihm lediglich für die Blume bedankt, die er nach ihrem Zusammenbruch ins Krankenhaus geschickt hatte, ihn danach aber nie wieder angerufen. Er hatte sich seinerseits auch nicht mehr bei ihr gemeldet. Hat Markus Haselbacher eigentlich ein Musikinstrument gespielt? Wechselte sie das Thema. Nicht, dass ich wüsste, warum. Naja, vielleicht gibt es irgendeine Parallele, die uns auf eine Spur bringt. Irgendeine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Männern. Ein Hobby, eine Eigenschaft, gemeinsame Bekannte. Irgendetwas, das sie zum geeigneten Opfer gemacht hat und das uns zum Täter führen könnte. Außer dem Zufall und der Tatsache, dass sich beide zur falschen Zeit am falschen Ort aufgehalten haben, meinst du? Ja, wenn dem so ist, werden wir es früher oder später herausfinden. Hoffentlich, bevor der Täter noch einmal zuschlägt. Was ist mit dieser Verkäuferin im Hofladen, Irmgard? Sandra fiel der Nachname nicht ein. Kolleritsch, sagte Bergmann. Na, wer hat denn nun das bessere Namensgedächtnis von uns beiden? Schon gut, Sascha. Bleib doch bitte mal ernst. Der Mann war ein solcher Kindskopf. Der Name Irmi taucht einige Male in Markus Haselbachers Kalender, in seinen Anruflisten und E-Mails auf. Ja, wir wissen inzwischen, dass ihre Beziehung nicht nur geschäftlich war. Sowas soll ja vorkommen. Paul Stadler. Puh. Bergmann wurde von den Klingeltönen seines Handys unterbrochen. Noch ehe Sandra ihm sein Verhältnis mit der Gerichtsmedizinerin unter die Nase reiben konnte, hatte er das Gespräch angenommen. Gut, sagte er, nachdem er eine Weile zugehört hatte. Dann bis morgen. Und? Was Neues? Ja, wie nicht anders erwartet, wird Christian Maric noch immer vermisst. Miriam hat die beiden Jazzmusiker für morgen um 14 Uhr zur Einvernahme ins LKA bestellt. Das sollte sich mit der Obduktion am Vormittag ausgehen.